Herzlich willkommen. Mir persönlich kommt es ein bisschen dunkel vor, aber das müssen Sie dann sagen, wenn es irgendwie heller sein soll. Eben hat die Sonne mal reingeschienen, dann müssten Sie Bescheid sagen. Mein Name ist Detlef Roth, ich komme aus Berlin und ich bin eigentlich Programmierer und habe 2017, als die Pressemeldung kam, dass der Kajob zum Leitprojekt des E-Education Masterplan ernannt wurde, ungefähr gleichzeitig den Kajob auch entdeckt. Und zwar auf der Suche nach irgendetwas, was mein Sohn machen kann im Bereich Digitalem, irgendeine Veranstaltung. Und da bin ich in Berlin fündig geworden, es gab eine Veranstaltung zum Thema Kajob Mini. Ich habe mir das angesehen und habe mir natürlich auch einen Kajob geholt, habe da mit meinem Sohn gearbeitet, der hat seine Schulkameraden mitgebracht. Hinterher bin ich in der Schule gelandet und dann bin ich in die nächste Schule gegangen. Und im Moment bin ich bei 8 Schulen in Berlin, 8 unterschiedliche Schulen, darunter auch 2 Schulen mit einem schwächeren Profil, also wo man früher gesagt hätte Sonderschule, das heißt, das ist jetzt eine Schule, die hat ein Sprachprofil. Ich habe feststellen können, dass die Arbeit mit dem Kajob eigentlich allen gut gelingt. Derjenige, der Rektor, der mich bei der schwächsten Schule dann gebrieft hatte, sagte: Herr Roth, Sie müssen wissen, oft reicht nur ein Satz, weil wenn Sie viel reden in dem Unterricht, sind die Kinder einfach überfordert. Ich sagte, brauchen sich keine Sorgen zu machen und so. Also, das klappt ziemlich gut, also auch mit den Kindern, weil über dieses kleine Gerät, was ich auch mal habe rumgehen lassen und was Sie auch sehen auf dem Flyer, den Kajob Mini, von dem geht schon eine kleine Faszination aus. Ich wollte mal eine kurze Rückmeldung. Wer von Ihnen hat schon mal mit dem Kajob Mini Erfahrung gemacht? Bitte mal um Handzeichen. Einmal bitte deutlich sichtbar, damit ich das weiß. Okay, eine deutliche Minderheit. Das heißt, der Rest kann ich von ausgehen, für Sie ist das ein komplett neues Gerät. Super, perfekt. Weil das ist die Standardsituation, die ich ganz häufig erlebe, weil ich mache das mit Kindern, und zwar 3., 4., 5., 6. Schuljahr. Ich mache es mit den Pädagogen, das heißt die Lehrer und die Erzieher in der Schule, die was darüber wissen möchten. Und ich mache das mit den Eltern. Weil mir ist wichtig, dass die Eltern zu einer Abendveranstaltung eingeladen werden, um zu erfahren, was ihr Kind denn da macht überhaupt. Weil dieses Gerät ist für die Erwachsenen normalerweise, also Erwachsene, die nicht technisch affin sind, erstmal ein komplett neues Gerät. Jeder kennt Computer, jeder kennt Notebooks, Tablets, Smartphones, aber das sieht eher aus wie ein Teil, was man ausbaut aus dem Computer, aber nicht wie was Eigenständiges. Also, da sind die Leute trotzdem sehr interessiert. Dieser Kajob, der arbeitet gerade hier. Und Sie sehen, auf einmal hat es hier ziemlich viel Wirbel gegeben, weil das Diagramm war vorher sehr ruhig, im wahrsten Sinne des Wortes, weil der Kajob Mini, der misst gerade den Geräuschpegel. Das heißt, wenn ich natürlich spreche, dann geht es entsprechend hoch. Und dafür ist natürlich die ausschlaggebende Kurve, ist hier die grüne Kurve. Das ist dann, wird unter den Programmen, die man so findet im Internet, auch als Krachometer bezeichnet. Kinder haben einen Heidenspaß daran, wenn das Programm läuft, so laut zu schreien, wie es nur irgendwie geht, damit alles ganz, ganz oben ist. Das gelingt auch. Es ist grauenhaft. Sie dann wieder zu bremsen, ist auch grauenhaft. Aber das gehört auch dazu, zum Thema Kajob Spaß. Es ist so, dass der Berliner Senat damals den Schulen, also 2017, gesagt hat, okay, wir rüsten 250 Schulen aus. Jetzt wurde am 1. März in Hamburg verkündet, es ist Geld da für 15.000 Geräte. Wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Geld, was jetzt fließt, was frei wird über den Digitalpakt, wurden 250.000 Euro in die Hand genommen. Und das heißt, alle Schulen in Hamburg können damit rechnen, dass sie einen Satz Kajob bekommen. Oder wenn die wollen, auch was anderes haben. Dazu muss ich mal ganz kurz sagen, der Kajob Mini hat einen Vorgänger. Und der Vorgänger, ich mache jetzt mal eben hier den Kajob ab, bremst sich das Ganze aus. Der Vorgänger ist der kleine Kajob Mini. Der ist wesentlich kleiner. Und der wurde 2015 in Englands Schulen verteilt, 1 Million Mal. Das ist der sogenannte BBC Microbit. Und in Deutschland hat man sich hingesetzt, rund um die Professorin Frau Gesche, und hat am Design eines Mikrocontrollers gearbeitet und hat dann unter anderem gefunden, dass es weniger Probleme gibt, wenn man diese Anordnung der zum Teil berührungsempfindlichen Kontakte, wenn man die einfach sternförmig anordnet, weil dann ist das leichter, dass, wenn man auch zum Beispiel Krokodilklemmen hier dran klemmt oder wenn man das berührt, dass man eindeutig berührt. So. Ansonsten hat man sich auch gedacht, man motzt die ganze Geschichte noch ein bisschen weiter auf. Und vor allen Dingen, was ganz wichtig ist, es kommen Sensoren hier drauf. Und das ist natürlich toll, das ist toll für Kinder. Weil das, was ich eigentlich an jedem Unterricht, am Anfang, was ich bei jeder Einführung sagen kann, ist, der Kajob kann fühlen. Und dann kriegt man große Augen von den Kindern, weil sie sagen, wie, der kann fühlen? Was kann der denn fühlen? Und dann kann ich halt zum Beispiel sagen, der Kajob, der kann fühlen, ob er gerade gehalten ist. Oder ob ich ihn irgendwie schief halte, in irgendeiner Weise schief halte. Der Kajob, der merkt, ob ich ihn bewege. Der Kajob merkt, wenn ich mit ihm rede. Das ist immer der Moment, wo die Kinder flüstern. Hallo Kajob, hörst du mich? Hörst du mich? So, und dann, der Kajob merkt natürlich, wenn ich auf die Buttons draufklicke, wenn ich hier auf A oder B draufdrücke, dann soll er nämlich irgendwas tun in der Regel. Der Kajob, der merkt, wenn ich ihn irgendwo hier berühre, an den berührungsempfindlichen Pins. Der Kajob kann funken. Das heißt, wenn ich einen zweiten Kajob daneben habe, dann kann ich über Bluetooth funken. Und das heißt, ich kann schöne Herzchen rüberfunken, Temperaturdaten oder was auch immer ich möchte, kann ich rüberfunken. Und das heißt, die Sensoren, die hier drauf sind, es gibt, ich will es noch mal ein bisschen vervollständigen, es gibt ein 25-Feld großes Display mit LEDs, die rot leuchten können. Das wird genutzt auch als Informationsfeld. Hierüber laufen Zahlenausgaben, Datenausgaben oder Text läuft hierüber. Und darunter ist eine RGB-LED. Die RGB-LED kann in allen Farben leuchten. Die setzt sich halt aus den drei Werten zusammen, die jeweils von 0 bis 255 ihre Werte bekommen. Der Lichtsensor, der Kajob weiß nämlich auch, wie hell es hier ist. Der Lichtsensor sitzt hinter den 25 LEDs. Und der Temperatursensor ist im Prozessor versteckt. Insofern, dass wenn ich hier mit meinen beiden Fingern den Prozessor berühre, heizt es den Kajob auf. Mit dem Kajob kann man unterschiedliche Programme machen. Das heißt, man kann ein automatisches Fahrradrücklicht machen, man kann ein Farbthermometer machen, was unterschiedliche Farbausgaben hat, man kann eine digitale Wasserwaage machen, man kann einen Kopfrechentrainer programmieren, man kann eine Alarmanlage programmieren, man kann also viele verschiedene spannende Dinge machen. So, und ich habe dann für mich eigentlich überlegt, ich finde das Teil ganz toll. Ich habe dann auch noch erfahren, damit kann man sogar Autos machen. Man kann hiermit mit zwei Kajobs kann man ein Auto machen. Und zwar ein Auto, wo der Kajob draufgeschraubt wird. Und dann kann man den anderen, dann man setzt ihn auf den Boden, dann auf das Fahrzeug. Und mit dem anderen Kajob in der Hand kann ich das Fahrzeug so steuern. Ohne Kabel, ohne alles. Das Fahrzeug fährt dann nach rechts, nach links, rauf und runter, schneller, langsamer. Also wunderbar. Sie müssen sich das ungefähr vorstellen wie Eier laufen. In der Mitte des Displays ist ein kleines rotes Lämpchen. Und wenn Sie den Kajob bewegen, dann geht das Lämpchen immer in die entsprechende Richtung und so wird letztlich der Kajob auch der andere Kajob gesteuert. Das Ganze ist möglich, weil die beim Kajob unten drunter auch Anschlüsse für eine Motorsteuerung gesetzt haben. Das heißt, ich kann hiermit auch Motoren antreiben. Ansonsten gibt es ganz unten drunter noch eine Reihe von Anschlüssen, mit dem man auch experimentieren kann. Allerdings ist es sehr unkomfortabel, wenn man andere Dinge gewöhnt ist oder andere Dinge kennt, wie zum Beispiel den Arduino, wo hier diese kleinen Kontakte bereits mit Buchsen versehen wurden, wo man einfacher Kabel reinstecken kann. Dann gibt es zwei Besonderheiten. Wir haben rechts und links haben wir zwei Stecker. Und das sind die Groove-Stecker. Die Grufstecker sind sehr wichtig im Moment für die Kinder, vor allen Dingen drittes, viertes Schuljahr, fünftes Schuljahr, weil im Gegensatz zu anderen Mikrocontrollern braucht man mit dem Kajub nicht mit Kabeln zu arbeiten. Man muss nicht einzelne Steckverbindungen machen, darauf achten, dass man zuerst die Masse verbunden hat, dann halt den richtigen Anschluss 3 Volt oder 5 Volt finden. Darum muss man sich eigentlich erstmal nicht kümmern, wenn man mit den Groove-Sensoren Steckverbindungen macht. Ein Groove-Sensor ist zum Beispiel dieser relativ bekannte Ultraschallsensor, den man einfach einstecken kann und fast ein bisschen. Ich führe es trotzdem vor. Das ist dann hier ein Stecker, den man auch gar nicht mal verkehrt rum einstecken kann. Und dann kommt halt der Ultraschallsensor drauf. Und dann kann man zum Beispiel eine Vorrichtung machen, wo man den Ultraschallsensor dafür verwendet, dass man ihn irgendwo an der Wand montiert. Mit dem Kajob und man nimmt einen anderen Kajob und dann lässt man den einfach die Größe messen von jemand. Das heißt, man befestigt den irgendwie an der Wand und das Kind stellt sich dann da drunter und dann funkt der Kajob rüber an den anderen Kajob, wie groß denn das Kind ist. Das klingt sehr geheimnisvoll. Letztlich ist es nur so, dass hier eigentlich man stellt vorher ein, dass der Abstand zum Boden 2 Meter sind. Und wenn dann halt jemand drunter steht, ist der Abstand dazu natürlich geringer. Das subtrahiert man dann und dann hat man die Größe des Kindes. Damit bin ich auch schon beim Thema Zauberei. Meines Erachtens nach ist es ganz wichtig wahrzunehmen, dass unsere Kinder, und das bereits ab dem 3. Schuljahr natürlich, aber dann auch 4. Schuljahr, in einer Umgebung bereits jetzt leben, die schon zu großen Teilen digitalisiert ist, was aber gar nicht thematisiert wird. Das heißt, wenn ein Kind vor ein Kaufhaus geht, dann öffnet sich auf einmal die Tür. Aber da war niemand da, der sie aufgemacht hat. Die Tür öffnet sich einfach. Und hinter dem Kind schließt sich auch wieder die Tür. Das Kind kann darüber spekulieren, was da passiert ist. Oder das Kind geht abends irgendwie an die Haustür ran, das Licht geht an, während das Kind den Schlüssel gerade versucht, ins Schlüsselloch zu stecken. Es ist alles ein bisschen Zauberei, weil ja niemand da ist, der das macht. Und das Kind weiß auch, dass niemand da ist, aber irgendwas passiert. Und es ist so, dass ich glaube, dass der Mikrocontroller im Moment das Potenzial hat, bei seiner Einführung den Kindern ganz viel klarzumachen, was alles digital passiert und wie einfach das Ganze passiert. Wie wirklich einfach. Das heißt, mein Ansatz und das muss man vielleicht im Moment zu der Situation sagen, wie Kajobs in den Unterricht eingeführt werden, ist vielleicht ganz speziell, ich weiß es nicht. Jeder, der den Kajob einführt, hat im Moment sein eigenes Modell, wie er das macht. Ob das Lehrer sind, ob das externe Trainer sind, jeder hat irgendwie so ein eigenes Konzept. Und mein Konzept ist weniger in erster Linie zu sagen, die Kinder sollen programmieren lernen, sondern die Kinder sollen etwas verstehen von Digitalisierung, warum Digitalisierung passiert und sie sollen entdecken, sie sollen durch die Umgebung gehen, sie sollen entdecken, wo hier in diesem Raum, wo in der Uni zum Beispiel, wo in der Schule, wo zu Hause, überall die Sensoren stecken. Das einfach mal herauszufinden. Und sie sollen auch forschen, sie sollen mit diesem Gerät forschen, sie sollen messen. Und letztlich sollen sie auch eigene Erfindungen machen. Als ich 2017 damit angefangen hatte, habe ich jede Woche einen Newsletter gekriegt, wo drin stand, was wieder erfunden wurde. Da war es der smarte Teppich, der auf einmal da war. Dann waren es die smarten Schuhe, also der smarte Teppich, der kriegt einfach mit, wenn jemand umfällt. Das heißt, wenn eine Person, die 90 Jahre ist, diesen smarten Teppich hat, dann geht in dem Moment, wo es einen richtigen Rums gibt auf den Teppich, geht der Notruf los und die Feuerwehr kommt. Solche Geschichten. Dann der smarte Turnschuh, der jetzt auch wieder, jetzt haben sich alle Großen zusammengetan und bauen quasi Computer in die Schuhe rein. Das heißt, der misst dann ganz genau, wie ich mich abrolle und gibt die Sensordaten dann zurück. All dieses. Und natürlich, auch den Kindern ist nicht entgangen, dass es bald selbstfahrende Autos gibt. Künstliche Intelligenz, also das sind alles so ganz große Begriffe, beängstigende Begriffe manchmal, aber vor allen Dingen rätselhafte Begriffe. Mein Ziel ist, wenn die Kinder mit dem Kajob Mini die Unterrichtseinheiten durchgemacht haben, dass ich mit ihnen diskutieren kann. Also hört mal her, was müssen wir eigentlich reinbauen? Wie viele Kajups müssen wir reinbauen, wenn wir ein selbstfahrendes Auto bauen wollen? Dass die selber einfach überlegen, ah ja klar, ich muss einen Abstandssensor haben, ich muss einen Bewegungssensor haben, ich muss Licht messen können, Temperatur ist wichtig. Und da kommen die dann selber drauf. Das ist konzeptionelles Denken. Und der Kajup hat dankenswerterweise die Sensoren auch drauf, die sehr wichtig sind bei der Digitalisierung. Das ist Funk. Und das ist die Möglichkeit, halt den Lagesensor zu benutzen. Es gab eine Meldung, oder die habe ich gefunden im Internet, dann sagte jemand, ich glaube, das war auch ein Lehrer, der sagte, so ein Blödsinn, jetzt sollen unsere Kinder in der Schule ein Thermometer programmieren. Kann mir mal jemand diesen Unsinn erklären? Was soll das? In jeder Wohnung sind Thermometer da, niemand braucht weiter ein Thermometer, warum setzen sich die Kinder hin? Und dann fragte ich so die Kinder, was denken ihr, hat der Mann recht? Betroffenes Schweigen, so nach dem Motto, schon die Befürchtung, der Unterricht endet an dieser Stelle. Und dann sagten sie, nee, der hat nicht recht, weil es macht Spaß. So, okay, das ist ein Argument, es macht Spaß. Und, aber noch weitere Argumente, aber dann wurde es schon dünner so. Es ist natürlich, mit dieser Sammlung von Sensorik ist es möglich, Dinge zu tun, die man normalerweise mit einem Thermometer nicht tun kann. Ich kann zum Beispiel an gefährliche Orte nicht mit meinem Thermometer hinspazieren, um abzulesen, wie viel Grad es denn jetzt gerade sind. Also mit dem Kajup Mini kann ich natürlich einen Kajup an den gefährlichen Ort bringen. Ich gehe woanders hin, ich lasse mir die Temperatur übermitteln, die dort gerade passiert. Genauso im Gefrierfach zum Beispiel. Und ich kann zum Beispiel Anwendungen bauen, wie das, wenn ich mein kleines Geschwisterchen, was 3 Jahre alt ist, jetzt zum ersten Mal abends allein in einem Zimmer schlafen darf und es ist Winter und mein kleines Geschwisterchen hat einen Heidenspaß daran, abends die Heizung voll auf 5 aufzudrehen im Winter jedes Mal, dann kann ich natürlich mit dem Kajup Mini mir eine Vorrichtung machen, dass ich ein Kajup in das Zimmer rein tue und die Temperatur senden lasse ins Wohnzimmer an dem anderen Kajup und der gibt Alarm, wenn mein Geschwisterchen wieder die Heizung aufdreht. Das sind Anwendungen, die man natürlich mit dem Kajup machen kann. So, in diese Richtung soll die Fantasie eigentlich auch gehen der Kinder. Jetzt ist der Kajup Mini, das will ich dazu nochmal sagen, nicht der einzige. Es gibt den Microbit, es gibt in den weiterführenden Schulen, den Sekundarschulen, gibt es den Arduino, der verbreitet ist. Und natürlich der Raspberry Pi kommt auch rein. So. In Berlin ist die Lage folgende. Wir haben die spezielle Lage, dass die Grundschule von der 3. bis zur 6. Klasse geht. Das ist eigentlich die Hauptzielgruppe für den Kajup Mini. Im restlichen Bundesgebiet teilt sich das auf in die Grundschule, 3., 4. Klasse, dann die weiterführende Schule, Sekundarschule, 5., 6. Klasse. Das heißt, da ist im Moment, sind 2 Schulen mit zu bedienen. Es gibt natürlich noch die Gemeinschaftsschulen, die gehen von 1 bis zum Abitur durch, von der 1. Klasse bis zum Abitur durch. So, der Kajup Mini selber hat keine Tastatur. Der hat auch keinen Bildschirm. Ich kann ihn über einen Online-Editor editieren, und zwar kostenlos. Das eine ist Open Roberta vom Fraunhofer-Institut, bieten einen an. Dann der Make-Code-Editor von Microsoft. Und dann gibt es noch einen Mini-Editor, der ist für die ganz, 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 ganz kleinen Kinder, um was rum auszuprobieren. Und es gibt noch den MicroPython, der rein Code hat. So, wenn ich jetzt mal auf zum Beispiel mal gucken, ob ich hier, ob er das auch macht. Genau. Ich habe jetzt gerade mal den MakeCode Kajup geöffnet. Ich hoffe, der zeigt mir auch gleich, dass er da anwesend ist. So, jetzt kommt er da rein. Genau, das ist die Figur, die eigentlich immer wackelt, wenn man ihn zum ersten Mal startet. Und der Editor hat einen Vorteil, das kann ich gleich schon mal sagen, der wird komplett in den Cache reingeladen. Das heißt, wenn man einmal damit gearbeitet hat und man hat dann keine Internetverbindung mehr, kann man trotzdem wieder mit dem Editor arbeiten. Das ist ganz gut. Hier möchte ich gleich, wenn das tatsächlich hier gleich funktioniert, mal zeigen, dass es eine grafische Programmieroberfläche gibt. Das heißt, Blöcke werden geschoben, werden zusammengeschoben, was relativ einfach ist. Man kann sich aber auch den Code als JavaScript anzeigen lassen. So, ich glaube, jetzt hat die Figur gleich zu Ende gewackelt. Und ich habe mich für diesen Editor entschieden, weil ich es schwierig finde, den Kindern zwei oder drei verschiedene Editoren zu zeigen gleichzeitig. Das ist eher verwirrend. Und der MakeCode Kayub, der hat einen besonderen Vorteil. Der kann nämlich serielle Daten ausgeben, anzeigen lassen in der Arduino-Oberfläche. Das bedeutet, wenn Sie sich vorstellen, dass normalerweise die Messdaten, zum Beispiel die Temperatur, auf dem Kayub nur auf diesen 25 LEDs dargestellt werden, dann kann man nicht ernsthaft davon sprechen, dass das ein Messgerät ist. Weil man wartet dann, irgendwann kommt dann die 26, dann die 7, macht dann Sprung auf die 30 Grad und so. Wenn ich mir die Daten, die der misst ja in Wahrheit viel, viel, viel schneller, viel öfter, seriell ausgeben lasse, dann rattern die ganzen Daten nur durch. Dann rattern die Messdaten durch. Und man kann diese Daten auch speichern. Dafür gibt es auch eine Methode, die zu speichern. Und man kann sie halt visualisieren, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, auf die Arduino-Oberfläche. So, und jetzt sehen Sie hier schon ein Programm, was programmiert wurde. Das ist die Kompassausrichtung. Das heißt, es gibt hier unter Eingabe zum Beispiel verschiedene Sensoren. Wir haben die Lichtstärke, Kompass, wir haben Temperatur, wir haben Beschleunigung. Das sind Eingaben, die wir entsprechend auslesen lassen können. Wir haben jetzt hier einen Kompass programmiert, das heißt, der zeigt halt, das hat jetzt ein Kind weiter bearbeitet. Normalerweise kommt da immer hin, dass man dann Norden, Westen, Süden, Osten angezeigt bekommt auf dem Display oder einfach nur die Gradzahl. So, diese Art und Weise damit zu arbeiten, ich gehe jetzt hier mal auf ein neues Projekt, ein neues leeres Projekt, ist relativ simpel. Der lädt mir jetzt die Eingangsdarstellung und er hat einen Simulator. Das heißt, das, was Sie hier in der Mitte sehen, die Anweisung, dauerhaft zeige LEDs, einmal den Smiley, dann zeige nichts, zeigt der Simulator auch an. Deswegen blinkt er, weil der dauerhaft halt im Wechsel das tun soll. Das heißt, wenn ich jetzt hier zum Beispiel das entsprechende traurige Smiley mache, wird mir der Simulator gleich auch zeigen, dass er das verstanden hat. Dann wechselt er halt zwischen fröhlichem und dem anderen. So kann man im Prinzip auch ganze, durch diese einzelne Gestaltung der LEDs kann man auch ganze Bildergeschichten machen. Letztlich, das machen Kinder manchmal am Anfang ganz, ganz gerne. So, ansonsten ist hier farblich dargestellt einmal die Sensoren, dann haben wir Musik. Wir haben LEDs, Schleifen, Logik, Variablen und wir haben hier unten noch fortgeschritten. Und bei fortgeschritten sind dann tatsächlich die fortgeschrittenen Funktionen, wie zum Beispiel auch serielle Datenausgabe, wo ich mir die Daten seriell ausgeben lassen kann. Ich kann mir hier in Java, wenn ich in dem Moment, wo ich wechsle auf die JavaScript-Ansicht, sehe ich den Code, der dahinter steckt. Wenn ich dieses Programm speichern möchte, und zwar so, dass ich zu irgendeinem anderen Computer hingehe und es wieder bearbeiten möchte, dann brauche ich letztlich das in einem Textprogramm, diesen reinen Code. Das heißt, in dem Moment gehe ich dann hin, programmiere hier, also kopiere mir den Code, suche mir dann, ich habe jetzt bei mir dann zum Beispiel Notepad oder in der Schule gibt es dann, in der Regel gibt es, gucke ich immer, dass es dann dort auch Notepad gibt, ansonsten irgendein Texteditor. Dann gehe ich hier auf Neue Datei, sage STRG V und speichere dieses Programm und dann habe ich mein KIO-Programm gespeichert. So kann man sich selber einen Stick irgendwann anlegen mit einer Bibliothek von Programmen, die man gemacht hat. Gut, ich habe jetzt dieses Programm angeboten, wie Sie dort auch sehen, als integrierten Ansatz. Das heißt, ich gehe mit Sachkundelehrern oder mit Navi-Lehrern in die Klasse rein und wir machen das gemeinsam. Also ich habe den Lehrern dann im Prinzip gesagt, also setzt euch einfach nur hin, guckt zu, wie alles passiert, weil es soll als Modellunterricht gedacht sein. Ihr kriegt alle Teilnehmerunterlagen und wenn das Ding fertig ist, könnt ihr das selber machen. Und ihr könnt es euren Kollegen mitteilen und ich bin nur einmal in der Schule, ihr kriegt es gezeigt, das ist Learning by Doing, Training on the Job. Okay, ist auch gut gelaufen, ist wunderbar gelaufen und ich kann auch sagen, das gab sehr gutes Feedback. Es gab sogar sehr gutes Feedback, also es gab von den Kindern gab es ein tolles Feedback nach den 10 Unterrichtseinheiten, von den Lehrern gab es ein gutes Feedback und von den Eltern, es war eine Klasse zum Beispiel mit 28 Kindern, es kamen am Abend 14 Erwachsene, also 14 Eltern. Das heißt, die Hälfte der Klasse war so interessiert zu wissen, was das Kind mit dem Kajub macht, dass die kamen. Was habe ich gemacht? Ich habe mit denen das Gleiche gemacht wie auch mit den Kindern. Ich habe gesagt, guten Tag, setzen Sie sich bitte an die Computer und ich habe mit denen genau das Gleiche gemacht. Ein automatisches Fahrradrücklicht programmiert, ein Farbthermometer programmiert und dann noch Fragen beantwortet. Und die Kinder, die haben sich genauso benommen und genauso gefreut wie die Kinder. In jedem, also es war völlig egal, welches Alter. Also das ist, und auch von gar keiner Ahnung, wirklich null Ahnung, bis zu denjenigen, die schon Vorkenntnisse hatten. Und sie waren dankbar und froh, dass sie mitgenommen werden in diese Reise zu einem Mikrocontroller, um das zu verstehen, was da passiert. Das haben sie auch zum Ausdruck gebracht. Und jetzt könnte man ja sagen, das Programm wurde dann, im Moment habe ich folgende Erfahrung. Ich habe an 4 Schulen das als Unterricht gemacht mit den Lehrern und ich habe an 4 Schulen das als AGs gemacht. Als AGs finde ich es schwierig, deutlich schwierig, weil die Kinder eher in der Freizeitstimmung sind und nicht so konzentriert, wie als wenn sie im Unterricht sind. So, der Unterricht selber war jetzt erfolgreich und ich kam dann wieder nach einigen Wochen und sagte, also einige Kinder hatten sich auch Kajups angeschafft. Die Eltern hatten gesagt, okay, das ist ein gutes Gerät und so, wir haben auch gesagt, das ist prima. Und dann kam ich und inzwischen wurde der gesamte Klassensatz vom Kajub, der ist im Schrank verschwunden und ich habe mit dem Lehrer gesprochen und ja, das war toll. Ich bin dann auch zu den anderen Lehrern hingegangen, habe davon erzählt und so und ich habe angeboten, dass ich das mit denen gemeinsam mache und die anderen haben alle so, ja, nee, passt gerade nicht. Das war eigentlich die Reaktion. Und das war auch in der anderen Schule so. Das war doch dann ein singuläres Event für diese eine Klasse. Und die anderen machen es eigentlich nicht nach. Also was haben wir gesagt? Habe ich mich auch mit denen zusammengesetzt, wir haben überlegt, was können wir tun. Und für mich ist es ganz wichtig, was ich halt inzwischen auch herausgefunden habe, für mich ist, der Kajub Mini ist ein richtiges Messgerät. Es ist ein ernstzunehmendes Messgerät. Und ich kann an diesen Kajub Mini im Moment ca. 60 verschiedene Sensoren anschließen. Ich kann Feinstaub messen, ich kann die Luftqualität messen, ich kann Ultraschall-Sachen machen, ich kann Funksachen machen, ich kann Infrarot-Sachen machen, ich kann jede Menge unterschiedliche Messungen vornehmen. So, und dafür sind dann zum Beispiel im Moment, sage ich für mich, das ist das Einfachste mit Kindern. Ich arbeite mit diesem Groove-System, was halt diese große Anzahl von Sensoren hat. Vielleicht gibt es irgendwann eine Konkurrenz dazu. Also ich nehme im Moment das, was gerade gut geht. Und ich nehme es, weil diese Sensoren mit diesen Anschlüssen sind so praktisch, dass inzwischen der Microbit auch Groove-Anschlüsse hat, dass inzwischen der Arduino ein Groove-Shield hat, dass der Raspberry Pi ein Groove-Shield hat, weil die alle im Prinzip von diesem simplen System profitieren wollen, einstecken und man kann damit arbeiten. Dann habe ich also gesagt zu den Lehrern, dann lasst uns eine Fortsetzung machen, das nennen wir Messfieber. Die Kinder sollen ins richtige Messfieber kommen. Also ein Kind kriegt einen Kajub und kann zu Hause, kann überall, kann in der Natur rummessen, überall. So, und tatsächlich sich also auch in Physik, in Biologie ganz sinnvoll beschäftigen. Und das wurde auch gut gefunden und ich habe inzwischen, arbeite ich auch mit einer Lehrerin an dem Physikbuch 5. 6. Schuljahr zum Thema Stoffe, wie wir dort den Kajob einsetzen können. Und dann ist allerdings noch der Punkt der, dass ein Punkt der Computerraum ist. Es ist schwierig für einen Es ist schwierig für einen Lehrer, der Navi macht oder Sachkunde macht, mit seiner Klasse in den Computerraum zu gehen. Weil die Kinder flippen sowieso alle erstmal aus. Ah, Computerraum, super, machen Bildschirme an und da helles Chaos und man kann eigentlich nicht arbeiten mit den Kindern. Deswegen habe ich Folgendes überlegt. Ich baue eine kleine Box. Die ist im Moment auch in der Konstruktion, aber ich habe sie auch hier mal als Foto, meine kleine Box. Wo ist sie denn? Da ist meine kleine Box. Ich baue eine kleine Box und da ist ein Raspberry Pi drin. Der Raspberry Pi, der ist angeschlossen über ein HDMI-Kabel an einen kleinen 7-Zoll-Touch-Monitor. Und ich habe dann auch noch einen Kajob da festgenagelt, sozusagen mit zwei Schrauben. Und habe hier vorne eine Leiste reingemacht mit 7 USB-Anschlüssen, die selber auch mit Strom versorgt werden. Und die Geschichte dahinter ist folgende. Wenn die Lehrer jetzt zum Beispiel Teamarbeit machen wollen im Navi-Unterricht, dann sollen die einfach nur die Box mitbringen in den Unterricht. Die bringen sich 7 Kajobs mit, stecken die 7 Kajobs unten in die USB-Anschlüsse rein, spielen als Bash-Programm quasi den Programmcode auf die 7 Kajobs, können die 7 Kajobs verteilen. Die Kinder können das Experiment machen und dann geben die Kinder quasi den Kajob zurück. Und die Lehrkraft kann dann das HDMI-Kabel nehmen, an das Smartboard ranstecken und dann ist nämlich das Arduino-Programm, was wir für die Messauswertung nehmen, auf dem großen Smartboard zu sehen und die Kinder können die Messergebnisse auch nochmal sehen, auswerten, man kann darüber diskutieren. Und das ist so, wäre im Moment mein Vorschlag, wie man mit den Kindern im Klassenraum bleiben kann, ohne großartig mit Computern zu arbeiten. Wobei es im Moment so ist, dass viele Klassen selber ein Notebook oft oder einen Rechner im Klassenraum stehen haben. Und dann kann auch, wenn die Lehrkraft oder wenn ein besonders fitter Schüler da ist, kann man auch ein Programm modifizieren, noch im Unterricht eben, und das dann einfach verbessern. Also ich glaube, das macht es einfacher. Und dann gingen die Überlegungen eigentlich weiter, und zwar zu sagen, wir werden wahrscheinlich das gleiche Problem haben, auch nach dem Messfieberprogramm. Die Lehrer werden, die es gemacht haben, werden es den anderen Lehrern nicht weitergeben können. Die werden sagen so, ich habe da sowieso keine Erfahrung mit, mir ist das zu heiß, ich mache das nicht mit meiner Klasse, ich habe so viel Stoff zu machen, lasst mich damit besser in Ruhe. Aus dem Grunde gibt es jetzt folgenden Vorschlag, dass die Schule mit dem Messwertprogramm, was dann auch über 10, 12 Unterrichtseinheiten geht, einfach einzelne Messstationen erstellt. Und zwar richtig attraktive, schöne Messstationen. So. Und da ist dann zum Beispiel auch eine Messstation drin, die den Herzschlag misst. Da gibt es so einen schönen Ohrclip, den kann man auch wunderbar für den Finger benutzen. Dann misst der Kajub den Herzschlag. Das kann man dann auch ausgeben am Smartboard. Also man kann verschiedene Messstationen bauen und dass die Messstationen in einem Ausstellungsraum ausgestellt werden. Zu einem bestimmten Termin. Und das Ganze kann man jetzt noch ein bisschen spannender machen, weil es gibt bei dieser Ausstellung gibt es einen Bereich, der naturwissenschaftlich ist, wo es Messstationen gibt. Und zwar Messstationen, die Kinder programmiert haben, mit den Pädagogen. Das wäre eine Voraussetzung, dass all die Messstationen auch selber in der Schule programmiert wurden. Dann gibt es einen zweiten Bereich, und das ist der Bereich der digitalen Alltagstechnik. Der ist schon mal wieder interessanter für die Erwachsenen. Da finden dann nämlich Dinge statt mit dem Kajob Mini, die auf Near-Field Communication zum Beispiel eingehen. Wie funktioniert das, dass auf einmal aus meinem Portemonnaie Geld abgebucht wird, obwohl ich das gar nicht wollte? Wie kommt das? Also wie funktioniert Near-Field Communication? Oder wie funktionieren zum Beispiel RFIDs? Was sind RFIDs? Was passiert eigentlich, wenn ich gerade aus Edeka rausgehe, zwischen diesen beiden Säulen durch? Und was lasse ich eigentlich da? Oder was machen diese Säulen dort eigentlich? Und das ist dann der Bereich, der für die Erwachsenen nochmal besonders interessant wird. Und eine dritte Geschichte ist zum Beispiel GPS. Wie funktioniert das genau? Und wir zeigen es. Wir zeigen es an diesen Stationen mit dem Kaiob Mini. Der dritte Bereich ist der, heißt kleine Welten. Das heißt, man nimmt sich ja zum Beispiel ein kleines Haus, ungefähr so groß, und stattet das aus mit verschiedenen Sensoren darin, die über die Kaiob Minis auch gesteuert werden. Dann geht in dem Haus Licht an, dann die Temperatur erhöht sich und verschiedene Dinge passieren einfach. Dieser Bereich ist für die kleineren Kinder besonders interessant. Und nebenbei gesagt noch für alle anderen auch, weil er im Zusammenhang zeigt, wie Sensoren an verschiedenen Stellen zusammenwirken und was Gesamtes eigentlich schaffen. So. Und das Ganze nennen wir einfach Digimenta. Ich weiß nicht, manche, also mit Sicherheit alle von Ihnen kennen die Documenta, viele von Ihnen kennen vielleicht die Phänomenta in Flensburg. Da geht es um physikalische Dinge, die zum Staunen gebracht, also wo Leute zum Staunen gebracht werden sollen, als Aufhänger, um sich mit Physik zu beschäftigen. Und es ist, glaube ich, Zeit für eine Digimenta, für die digitale Welt. Also einfach um das, was uns bereits schon umgibt, um das einfach mal genauer anzugucken. Und in dem Zusammenhang wäre so mein Traum, dass die Schulen viermal im Jahr, also die Schulen, die mit dem Kaiob Mini arbeiten, die diese Messstationen bauen mit ihren Kindern, dass die ungefähr viermal im Jahr die Türen öffnen, ihre ganzen Messstationen ausstellen aus diesen drei Bereichen. Und wenn das alleine drei Schulen machen in einer Stadt, dann kann man das durch Absprache so verteilen, dass es jeden Monat einen Digimenta-Monat gibt. Und dieser Digimenta-Monat soll den Pädagogen ermöglichen, hinzugehen, zu gucken, ach, das kann man machen. Und dann sagt vielleicht derjenige, der gerade Biologie unterrichtet, okay, das ist interessant, so geht das. Oder dann, so können die Lehrer, so können die Pädagogen einfach mal sehen, und zwar ohne, dass sie sich engagieren müssen. Sie können einfach gucken, ah, was gibt es, wie geht das? Und ach, das könnte ich doch für meinen Unterricht gebrauchen. Und diese Digimentas sollen so aufgebaut sein, dass man mit einem Stick quasi sich das Programm runterladen kann. Es wird auch dargestellt als Programmtext, neben jedem Exponat wird eine komplette Erklärung des Exponats dargestellt. Und das heißt, Erwachsene, also die Eltern von den Schülern, die auch hinkommen dann zu Digimenta, die werden so auch motiviert, Dinge dann zu Hause weiterzumachen, selber zu experimentieren. Im Moment habe ich auch einen Kontakt in Berlin zum eLab, und das eLab bietet eigentlich Erwachsenen, die keine Ahnung haben von Elektronik, die Möglichkeit, einfach dorthin zu gehen und zu sagen, ich möchte was machen. Ich möchte was Elektronisches machen. Und dann setzt sich jemand mit denen hin und es wird gemacht. Und die Jungs sind so gut, dass ich noch nicht erlebt habe, dass jemand rausgegangen ist, ohne das zu kriegen, was er eigentlich haben wollte. Das heißt, sie sind wirklich sehr, sehr, sehr fit und helfen bei allem Möglichen. Es gibt in Deutschland mehrere Fab Labs. Ich glaube, normalerweise sind sie bekannt geworden unter Fab Labs. Das sind die Stationen, wo alle Leute hingehen können, sich im Bereich Elektronik einfach Unterstützung holen können. In der Regel auch kostenlos oder mit einem ganz geringen Beitrag. Gut, und ich würde... Das ist im Moment der Punkt, wo ich eigentlich angelangt bin aus meiner Erfahrung bis jetzt, dass ich denke, das Ziel wäre eigentlich, Digimentas zu veranstalten, damit die gesamte Schulgemeinschaft, einschließlich der Eltern, auch in der Lage ist, diese ganzen Geschichten nachzuverfolgen. Weil man muss unterm Strich festhalten, diese Geräte haben komplett die Schule revolutioniert. Das ist noch nicht passiert, aber sie revolutionieren es gerade, weil früher musste man in Physik, in Biologie, in Chemie, in irgendwelche Labore reingehen und alle Kinder mussten sich anstellen, der Reihe nach da reingehen und durften mal staunen, was denn da Tolles passiert ist. Mit diesen Geräten können die Kinder erstmalig selber alles Mögliche messen. und selbst an verantwortlichen Projekten teilnehmen, wie zum Beispiel bei der Feinstaubmessung gibt es mehr und mehr Programme, die durchgeführt werden. Man kann an vielen sinnvollen Stellen dort einsteigen. Im Moment habe ich mit 8 Schulen einfach mal zusammengezählt, ich hätte jetzt ca. 180 bis 200 Kinder, die teilgenommen haben. Und wenn ich jetzt noch deren Eltern dazu nehme, dann nehme ich nochmal 100 obendrauf, dann bin ich bei 300 Personen. Wenn ich dann noch die Pädagogen dazu nehme, bin ich bei 310, 320 Personen. Und mein Ziel im Moment wäre es, in Berlin zu erreichen, den Dezember zum Digimenta-Monat zu machen und dann diese 310 Leute zu informieren und sie wirklich von Schule zu Schule gehen zu lassen, sich die Digimentas anzusehen und einfach eine richtig schöne, große Aktion daraus zu machen, auch für die Schulen, dass es einfach wahrgenommen wird, was sie tun und damit man darüber diskutieren kann. Und letztlich ist es für mich so, dass die Digimenta eigentlich ein Präsentationsraum ist, wo diese Dinge präsentiert werden. Es ist ein Erfahrungsraum, wie Sie ja zum Beispiel auch sehen bei dem, jetzt bin ich zu weit gegangen, bei dem hier, ein Erfahrungsraum, dass man einfach sieht, jetzt muss ich mal gucken, wo ich ihn habe, dass die Besucher einfach ein Feedback, also auch mitkriegen, was passiert, dass sie sich selber wahrnehmen können. Ich weiß jetzt gerade nicht, ob es hier an der Stelle weiterläuft, das Programm. Es ist für mich ein Dokumentationsraum, das heißt, Programme können dort wirklich wie in der Bibliothek dokumentiert werden, sie können mitgenommen werden und es ist für mich ein Reflexionsraum. Also ich fände es gut, wenn so eine Digimenta stattfindet, dass es einen Nebenraum gibt, wo diskutiert werden kann, wo die Eltern mit den Pädagogen, mit den Kindern darüber diskutieren können, was mit der Digitalisierung alles möglich ist, was man eventuell noch machen möchte, wo man aber auch aufpassen sollte, wo eventuell Gefahren sind in diesem Bereich. Und genau an der Stelle würde ich mich freuen, dann, wenn es Schulen gibt, die sagen, das würden wir gerne auch ausprobieren, wir würden gerne auch eine Digimenta machen, da würde ich mich da sehr darüber freuen, weil wir bauen das jetzt gerade auch als Webseite auf und dann wird es auf dieser Webseite so sein, dass jede Schule, die sagt, sie möchte eine Digimenta machen, sich dort eintragen kann. Und so können sich auch die ganzen Schulen untereinander sehen, egal wo sie sind, sie können sehen, welche Schule macht eine Digimenta, wo kann ich mir Hilfe holen, wo kann ich mich austauschen mit jemandem. Und für Eltern natürlich, die ihre Schulen aussuchen wollen, dass sie einfach auch sehen, wo passiert denn schon was? Wo kann ich denn eventuell eine Schule finden, die sich in diesem Bereich engagiert? Gut, ich würde erstmal an dem Punkt jetzt schließen und ich glaube, das war viel Information. Weiß ich jetzt nicht. Und,
ja, vielen Dank für die Einblicke. Hier ist das Mikrofon für Fragen. Gibt es denn Fragen? Ich glaube, da hinten war zuerst.
Ja, ich fand eine sehr, sehr engagiert vorgetragene Veranstaltung, muss ich sagen. Ich bin selbst Lehrer gewesen, wenn ich schon etwas darüber hinaus habe. Früher auch versucht, Programmierung und Arduinos und andere Vorgänger zu programmieren in der Schule. Aber die Resonanz, das haben Sie sehr schön dargestellt, kommt erst, wenn man die Vernetzung mit den Menschen, mit den anderen Einrichtungen und so weiter hinbekommt. Das war damals noch nicht der Fall. Aber jetzt meine konkrete Frage. Dieser Calliope oder Calliope, wie Sie sagen, ist der im Batteriebetrieb auch wirklich immer handelbar oder kommt es sehr häufig vor, dass die Batterien dann alle sind, dass das irgendwie dann nicht funktioniert?
Nö.
Man kann es natürlich am USB-Kabel hängen lassen, dann ist kein Problem da, aber
die sind robust.
Ja, mit Bluetooth, aber es braucht natürlich auch mal einen gewissen Strom, wenn man das einstellt. Kann man das im Programm so gut handeln, dass man da auch stromsparend arbeiten kann? Oder?
Also in dieser Box, die ich gezeigt habe, Auf diesem Bild arbeite ich gerade mit LoRaWAN. Dieses rote Shield, was Sie da oben drauf sehen, was dort auf einem, was dort auf dem Raspberry Pi drauf ist, ist LoRaWAN. Und das ist im Moment ziemlich, wird viel darüber berichtet, weil LoRaWAN ist eine Möglichkeit, dass man auch in Entfernungen, in großen Entfernungen eigentlich Daten übermitteln kann. Und es ist rein dafür da, dass man Daten übermitteln kann. Und ein Ziel ist es für mich ganz klar, über Bluetooth, also über 10 Meter hinauszukommen und zum Beispiel ein Schulgelände komplett mit Messstationen eigentlich auszustatten und alles dann zu sammeln an einem Punkt, wo man es auswerten kann. Und es geht genau in diese Richtung und ich bin mit der Zuverlässigkeit des Gerätes sehr zufrieden. Mit der Genauigkeit, das hängt dann auch von den Sensoren ab, die man verwendet, also wie viel Geld man auch ausgibt für bestimmte Sensoren. Aber da, denke ich, kann man überhaupt nicht meckern. Das Gerät ist leistungsfähig. Und wenn das mit LoRaWAN jetzt noch, das wird vielleicht noch ein paar Wochen dauern, läuft, dann ist es bereits möglich, ein Netz zu machen. Ich glaube, das geht dann bis 15 Kilometer auch so, dass man tatsächlich mit vielen Messstationen arbeiten kann. Aber vielen Dank für Ihre Ertrag.
Also ich hätte jetzt auch noch die Frage, wie ist das, weil Sie erwähnten immer wieder den Arduino, wie hängt das mit dem Calliope überhaupt zusammen? Kann man das irgendwie mit Arduino programmieren oder wie ist das?
Ja, also es ist also Arduino ist eine Oberfläche, die es ja schon seit längerer Zeit gibt, die normalerweise in Sekundarschulen verwendet wird. Und Arduino hat sich zum eines der Kennzeichen von Arduino ist, sie geben sich Mühe, alle möglichen Boards, die kommen, immer wieder mit Beispielen zu versehen. Es gibt inzwischen auch auf der Arduino-Oberfläche, kann man den Calliope Mini als Gerät eintragen. Für den Calliope Mini sind dabei noch gar nicht so viele Programme gemacht worden, aber man kann Programme von anderen Mikrocontrollern nehmen und sie mit dem Calliope Mini testen. Also ich habe hier zum Beispiel einen RGB-Sensor, das heißt, der hat ein kleines Lämpchen, damit beleuchte ich ein Farbfeld und dann gibt der mir die Farbwerte aus. Und dieser Sensor, dafür gibt es ein Programm, was für den Arduino programmiert wurde. Dieses Programm habe ich genommen und eingespielt in den Calliope und ich konnte die gleichen Messungen durchführen. Also da ist auch ganz, ganz viel möglich in dem Bereich. Und der Arduino generell ist ist halt in der weiterführenden Schule nochmal wichtig, weil es auch mehr um Elektronik geht.
Weitere Fragen?
Sie haben das gerade genannt. Ab welchem Alter würden Sie denn empfehlen, den Sprung von dem Calliope zu dem Arduino zu machen?
Also mit dem Alter würde ich sagen, gibt es zwei Überlegungen. Die eine Überlegung ist die Gender-Überlegung. Wenn ich in der dritten, vierten Klasse anfange mit dem Calliope, sind die Mädchen genauso fasziniert und engagiert wie die Jungs. Das ist komplett, die sind komplett offen. In der fünften Klasse beginnt sich das zu ändern. In der fünften Klasse ist es schon so, die Jungen fangen an, ah, uns interessiert das, die Mädchen, uns interessiert das und so. Und es trennt sich ein bisschen so. Und je mehr Kabel reinkommen, also wenn der Arduino mit seinen Kabeln, Verkabelungen auftaucht, dann ist das auch noch etwas, was manche Leute davon abhält. Also weil die Kabel auf einmal so wichtig werden. Es geht nicht mehr um das Konzeptionelle. Und von daher würde ich im Moment sagen, ich finde es gut, wenn in der vierten Klasse zum Thema Sachkunde mit dem Calliope gearbeitet wird, in der fünften Klasse zum Thema Messen die Einführung mit dem Calliope stattfindet. Es gibt ein großes Feld dafür. Und wenn danach, wenn das da ist, wenn die Kinder das begriffen haben und wenn eine Digimenta, finde ich, auch als Belohnung stattfindet, wenn danach es mit dem Arduino weitergeht, sind die Kinder, glaube ich, bereit für den Arduino. Dann schreckt sich niemand mehr von einem Kabel, das man irgendwie verbinden muss. Und das ist meine Hoffnung, dass es für MINT, für das ganze MINT-Projekt ein Gewinn ist.
So, also wir sind jetzt eigentlich auch out of time, aber ich glaube, eine Frage könnten wir noch nehmen, wenn es eine dringende gäbe. Ansonsten du oder du hattest uns jetzt immer gesiezt, das irritiert mich ein wenig, aber du bist jetzt noch den Rest des Tages auch hier im Haus, also man kann dich noch finden.
Genau, man kann mich noch finden.
Also okay, ich bin jetzt noch, aber du hast keinen bestimmten Ort, wo man jetzt die Leute hinschicken könnte, nein.
Na, ich bin hier jetzt hier, also genau. Man könnte irgendwas verabreden oder so. Also ich bin jetzt erstmal noch hier sowieso am Aufräumen, dann davor, vor dem Raum, also wenn es noch einen Wunsch nach einem Gespräch gibt, gerne. Ansonsten
gibt es noch eine konkrete Frage jetzt für die Großrunde? Nein. Gut, vielen herzlichen Dank und danke nochmal. Das war wirklich sehr unterhaltsam und vielen, vielen Dank auch für deine Arbeit, die du da für uns alle machst.
Gut, danke schön, danke.